für Süd. Der BVB-Podcast von Sky Sport. Mit Jesko von Eichmann und Patrick Berger.
Ich glaube, sowas nennt man, Patrick, ein Comeback, oder?
Ja, würde ich doch sagen, oder? Ja, ich freue mich, mein lieber Jesko.
Auf Süd-Comeback, hör mal. Ja, richtig gut. Freue mich auch. Wir haben echt ein bisschen ausgesetzt jetzt, weil einfach mit dem Ende der Bundesliga-Saison und dem Start der WM gab es auch, muss man ehrlich sagen, so viel beim BVB jetzt auch nicht zu erzählen. Aber wir haben halt auch, du in Amerika und ich dann auch hier mit dem Wake Up World Cup Podcast, der ja auch noch läuft, Leute. Ne? Also wenn ihr da reinhören mögt, tut das gerne. Noch bis Ende der WM quatschen wir da jeden Morgen über die Weltmeisterschaft. Aber jetzt wird es natürlich Zeit, wenn die Dortmunder Spieler teilweise zurückkommen mussten zum Leistungstest und jetzt auch ins Training wieder starten, dann wird es natürlich Zeit, auch mal wieder über Borussia Dortmund zu sprechen. Aber Patrick, da verhafte ich dich direkt mal als Transferexperte. Wundert dich das, dass wir jetzt ins Training starten beim BVB und es ist noch, Achtung, ich sage jetzt kein neuer, also kein weiterer neuer dazugekommen. Wir dürfen nicht vergessen, ne? Lerma ist da, Bratz ist da und auch Gadou ist schon da. Aber ein weiterer fehlt noch, oder?
Ja, es überrascht schon ein wenig und tatsächlich auch den BVB intern, weil sie sich ja eigentlich vorgenommen hatten, bis zum Trainingsauftakt mindestens einen Offensivspieler zu verpflichten. Das hatte Ole Boog, was ich an sich auch gut finde, mal ein bisschen offensiver rauszugehen, auch damals bei dir im Interview gesagt. Das war ja ein Interview, was Wellen geschlagen hat und was auch bis heute viele Fans dann auch rannehmen als Quelle oder als Zitatpassage und sagen, hey, was ist da los? Ne? Ja, ihr habt doch gesagt, da soll jemand kommen. Jetzt muss man schon sagen, dass der BVB auch geglaubt hat, ein wenig weiter zu sein. Sie versuchen das natürlich auch insofern zu verkaufen, als dass sie sagen, hey, es ist im Endeffekt nichts passiert, außer dass wir Julian Brandt als vielleicht den Leistungsträger verloren oder abgegeben haben. Ist ein Salih Özcan gegangen, der jetzt keine Rolle mehr gespielt hat, ein Niklas Süle. Übrigens, Shoutout, geil, dass der bei Tiefenbach in der Kreisliga jetzt sein Comeback feiern wird. Das ist eine ganz coole Aktion in Baden-Württemberg. Ja, und da sagen sie jetzt halt, die großen Spieler haben wir noch nicht verloren, wie du es gesagt hast. Gadou, Pratsch, Lerma, die sind dabei, aber sie haben intern eigentlich schon geglaubt, dass sie ein bisschen weiter sind. Da können wir später nochmal ein bisschen tiefer reingehen, was, warum, aus welchen Gründen, welche Spieler vielleicht. Wir können euch auf jeden Fall sagen, sie tun alles, sie versuchen alles. Es ist aber, wie so oft, nicht ganz so einfach, wie man sich das vielleicht dann doch erhofft oder vorgestellt hat.
Genau.
Und jetzt man muss ja auch sagen, Jesko, es ist ja auch ein bisschen Zeit noch. Transfermarkt ist offen.
Absolut.
Wir haben aber auch noch ein bisschen Zeit, bis es dann richtig ernst wird.
Ne? Also ich meine das auch völlig wertfrei, muss ich sagen. Mhm. Ich bin da total entspannt. Einfach klar, es ist jetzt auch nicht mein Job, da die ganz großen Emotionen zu zeigen. Wir sollen ja darüber berichten, nicht mitfiebern. Aber ich bin da total entspannt. Ja, ich merke tatsächlich jetzt so eine wachsende Unruhe, gerade nach dem Adeyemi-Abgang bei den Fans, die sagen, ja Moment, ihr verhökert hier unsere Offensive. Girassi ist ja auch mal so ein Thema, kommen wir auch nochmal zu, ob der nicht vielleicht auch noch von Bord geht. Was haben wir denn da noch? Wer soll denn hier ein Tor schießen, so ungefähr? Mhm. Aber wie du richtig sagst, ne, also wir haben noch keine 8 Wochen, aber 6 Wochen haben wir noch. Transferfenster?
Ja. Bis zum 2. September diesmal, glaube ich. Ist ein Dienstag oder ist der 1. September, 2. September? Ist gar nicht ganz im Kopf, aber ist diesmal sogar ein Dienstag. Wir haben noch ein bisschen Zeit, aber natürlich wollen sie beim BVB, aus den Fehlern der Vergangenheit haben sie gelernt, wo dann hinten raus immer sehr, sehr eng die Spieler noch verpflichtet wurden auf Spitz oder Knopf. Ne? Das wollen sie jetzt natürlich vermeiden, da wollen sie auch so früh es geht den Kader zusammen haben. Natürlich auch Niko Kovac, das ist ja für einen Trainer auch immer so ein Thema, dass du bis zum Trainingsauftakt noch nicht so deine Mannschaft zusammen hast, ist nicht immer so optimal. Und es gibt im Übrigen, Jesko, auch ein Lieblingsthema von dir, glaube ich, es gibt auch einige im Verein, die mittlerweile sagen, hätten wir vielleicht doch mit einem Julian Brandt nochmal um ein Jahr weiter verlängert oder weitergemacht, ne?
Aber aber abgehakt, ne? Also da jetzt hinterher zu weinen. Ich meine, am Ende war es wahrscheinlich auch Julian Brandt, der dann gar nicht mehr gesagt hätte, nee, komm, ich mache jetzt was anderes. Deswegen auch alles gut. Aber jetzt, also heute startet das Training tatsächlich. Da waren wir dann auch da, wenn ihr diesen Podcast hört. Jetzt geht die Trainingswoche halt wirklich wieder los. Samstag dann das erste Testspiel gegen Oberhausen, dann die nächste Trainingswoche, dann gibt's noch ein Testspiel und dann geht's für die Mannschaft nach Japan auf eine Promotour, die einfach dazugehört, was auch völlig in Ordnung ist, was auch die Vorbereitung nicht auseinanderreißt oder sprengt, sondern das machen die alle jedes Jahr, wenn sie können. Also ist es eigentlich ganz normal. Genau, und dann geht's ins Trainingslager nach Dortmund Brakel.
Ja.
Ich glaube, genau. Wir haben da ja auch schon mal drüber diskutiert. Ne? Ich persönlich habe da gar kein Problem mit, dass die nicht irgendwo in den Süden fahren oder in die Berge, sondern in Dortmund unter besten Trainingsbedingungen ihr Trainingslager machen.
Mhm. Ja, also finde ich grundsätzlich auch. Du kennst deine Facilities, du weißt, was du da hast. Ich glaube, so eine Asienreise ist oder so eine Japanreise ist nochmal ganz cool, dass du da irgendwie die Jungs beisammen hast. Nationalspieler haben ja jetzt sehr lange Urlaub und werden dann aber bei dieser Reise, so ist es eingeplant, dann auch dabei sein.
Die Deutschen.
Ich finde auch.
Die deutschen Nationalspieler. Genau. Ja, also genau. Jetzt zum Beispiel ein Julian Riasson wird nicht dabei sein. Mhm. Also so die deutschen Nationalspieler, die es geschafft haben, möglichst früh bei der WM aufzuhören zu spielen.
Ja. Genau, hast du gut formuliert, sind ja auch nicht ganz so viele, Felix Metscher, Waldemar Anton und Nico Schlotterbeck, genau. Auch wenn man da natürlich gucken muss, wie
Maxi Bayer noch, genau.
Maxi Bayer, genau.
Ja, Schlotterbeck wird aller Voraussicht nach nicht mitfahren, das ist zumindest Stand jetzt so der Plan beim BVB. Wie gesagt, kann sich noch ändern, ne? Kommt immer so ein bisschen drauf an, aber der wird wahrscheinlich seine Reha in Dortmund machen, aber das ist der Plan jetzt. Der ist übrigens schon ganz fleißig immer am Trainingsgelände. Also irgendjemand hat es als Überraschung, Schlotterbeck ist auch da zum Leistungstest gemeldet. Es war aber keine Überraschung, der war schon Tage vorher immer mal wieder am Trainingsgelände. Also
was war da los? Du warst doch da in Brakel, oder? Beim Leistungstest oder bei der Diagnostik. Also
ja, ich war ja nur draußen. Ich komme ja nicht rein. Ich habe nur gesehen, dass Jan Ramay sich ein bisschen verfahren hat.
Oh, okay.
Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Das war der zweite neue Spieler da. Nico Kovac ist ja wirklich mal vor der Geschäftsstelle auf dem Parkplatz gefahren. Oh, Robert ist gefahren.
Bei Minusgraden.
Und ist dann gesagt, ja genau, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Julian Brandt hat es übrigens auch mal geschafft, auf dem falschen Parkplatz zu fahren. Und das, glaube ich, war der, glaube ich, sogar schon ein bisschen da. Ich glaube gar nicht, dass das so neu war. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ja, Dian Ramay hat dann auch direkt vor dem Tor gewendet und ist dann reingefahren. Also der ist nicht komplett. Also er stand nicht am Stadion, ne? Ja. Er stand schon am Trainingsgelände.
Aber was machen wir denn mit dem, hör mal? Der hat ja eigentlich auch keine Perspektive, ne? Der Kobel bleibt jetzt. Der Meier ist da, der Drewes ist da. Er ist ein sehr von sich selbst überzeugter Torwart. Der ist, glaube ich, nicht, sich als Nummer 3 irgendwo auf die Bank setzen will, ne?
Ja, denke ich auch. Aber der hat sich jetzt auch nicht unbedingt, also sein Bewerbungsschreiben in der letzten Saison war jetzt auch nicht so hochkarätig, dass sie in Dortmund darüber nachgedacht haben, Gregor Kobel abzugeben, ne?
Mhm. Ist definitiv richtig. Ich habe einen Namen noch, den ich mal reinwerfen will. Takato Yamamoto, wo wir eben über die Japan-Reise gesprochen haben. Sehr spannender japanischer Offensivspieler. Haben viele Fans schon geglaubt, dass das der Zehner ist, den sie verpflichten wollen. Oder dass es, ne, geiler Japaner, toller Name. Ne? Ist das so einer, den wir von früher kennen, wie Kagawa und Co.? Nein, es ist ein klarer U23-Transfer von Ingo Preuß, aber sie überlegen tatsächlich im Verein, dass sie ihn zumindest auch zu dieser Japan-Reise mitnehmen. Und es gibt auch ein paar Stimmen im Club, die sagen, hey, so ganz ausschließen, dass der auch mal vielleicht die ein oder andere Minute bekommt aus marketingtechnischen Gründen, das ist auch immer nicht verkehrt, ne? Wie hoch das Potenzial ist und wie gut das Potenzial ist, dass der Junge wirklich auch beim BVB in der ersten Mannschaft spielen kann, das sei jetzt erstmal dahingestellt. So Geschichten, die muss man als Verein natürlich auch ein Stück weit mitdenken.
Ja, aber das hat ja auch mit so einer Marketingreise nichts zu tun, ob der dann in der Saison für Dortmund spielt, ne? Wenn du in sein Heimatland fährst, dann nehme ich den natürlich mit. Also das stand für mich sogar fast ein bisschen außer Frage, weil das macht ja hochgradig Sinn, da dann auch wirklich jemanden zu haben, der im Zweifelsfall auch mal hier und da einen japanischen Pressetermin wunderbar begleiten kann, ne? Also das macht ja aus Marketing-Sicht absolut Sinn.
Absolut, absolut, finde ich auch. Mensch, Jesko, bei dir hat sich so viel getan in der Zeit hier, in der Podcast-Gott mit Wake Up, mit unserem Wake-Up-Podcast auf Sky bei der WM. Richtig schönes Setup hast du da mittlerweile und ich bin hier irgendwo im Auto unterwegs, aber so muss es halt auch manchmal gehen. Du,
nichts gegen Auto. Also wenn einer nichts gegen Autos hat, monatelang während Corona-Zeiten aus seinem Autobüro in Dortmund-Brakel gesendet hat, also da bin ich... Da bin ich voll bei dir. Lass uns doch mal jetzt eben in die Transferthemen reingehen. Ich glaube, Kostas Karezas lohnt sich am meisten. Mhm. Ich habe da auch ein bisschen eine eigene Meinung zu, bin aber erstmal tatsächlich auf deine gespannt. Gib uns erstmal einen Stand. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass der wirklich kommt?
Boah, das ist jetzt immer schwer zu sagen, wenn ich jetzt eine Tendenz rausrücke, heißt morgen im Podcast, der Sky Reporter hat das gesagt Nein, alles gut. Sie liegen nicht mehr so viel auseinander. Also wir können das zumindest jetzt mal so aufdröseln. Wir haben ja darüber berichtet, dass er der absolute Wunschzehner von Borussia Dortmund ist. Vor allen Dingen Ole Boog sich darauf festgelegt hat, dass der kommen soll. Stehen alle hinter diesem Transfer. Ist ein junger, ambitionierter, hungriger Spieler, 18 Jahre jung, Grieche, der in Anderlecht, meine ich, aufgewachsen ist oder zwischendurch Genk, Anderlecht, wieder Genk, der in Belgien groß geworden ist und auch schon trotz seines sehr jungen Alters viele Profieinsätze für Genk hat. So, das ist unterm Strich das Wichtigste. Er hat eine sehr passable oder sehr gute Zahlen, was Scorer angeht, vor allen Dingen was Assists angeht. Jetzt noch nicht so der viele Tore selbst schießt. Das ist aber ein Thema, das kann er sicherlich selbst noch hinbekommen. Aber einfach ein Spieler, und das sagen eigentlich alle in der Branche, der in, ich sag mal, ein, zwei Jahren das Potenzial hat, auch wirklich durch die Decke zu gehen. Ob er jetzt sofort schon jemand ist, der beim BVB auf Anhieb da der Brandnachfolger ist, da muss man natürlich ein bisschen abwarten, aber einer mit unglaublich viel Potenzial. Die Vereine liegen nicht mehr so weit auseinander. Der BVB hat mehrere Angebote abgegeben, die allesamt von Genk abgelehnt wurden. Sie haben da schon ihre konkreten Vorstellungen. Der Rekordtransfer liegt bei über 26 Millionen Euro. Das war Arokodare, glaube ich, zu Wolverhampton. Und sie fordern 35 für ihn. So, jetzt, wir haben nicht die ganz genaue Zahl bestätigt bekommen, hören aber auch, dass der BVB bis zu 30 geboten hat. Ja, jetzt, wenn es am Ende noch 3, 4, 5 sind, die irgendwie in Bonuszahlungen oder Variablen noch mit reingebaut werden können, da würde ich fast schon sagen, dass die Belgier sagen, komm, lass uns das Ding irgendwie hinbekommen. Es ist jetzt nicht mit einem mega schnellen Vollzug zu rechnen, wobei auch das jeden Moment passieren könnte. Das Wichtigste ist erstmal, der Spieler und der BVB haben eine Einigung, die Familie will diesen Wechsel.
Ja, genau.
Hab auch nochmal geguckt. Übrigens, wenn es gut läuft, kannst du unter 2 Stunden von Genk nach Dortmund fahren. Ja, und das ist, glaube ich, für so eine Family,
nachts,
stimmt auch wieder. Aber ja, so, ne, auch das ist natürlich ein Thema. Junger Kerl, 18 Jahre, dass dann auch die Eltern sagen, ey, wenn der ein bisschen bei uns in der Nähe ist, ist das sicherlich nicht verkehrt. Und dann ist es das Gesamtpaket, sportlich reizvoll, die Ambitionen, ein finanzielles Paket, was gut ist. Und das wäre, finde ich zumindest, wieder mal ein Statement-Transfer, der sicherlich teuer ist, aber dahin entwickelt sich gerade auch der Markt.
Aber
wie siehst du es?
Ja, aber der ist halt 18, ne? Und ich erinnere, mir hallen die ganze Zeit dann die Worte von Niko Kovac und auch von Ole Burg und auch von Lars Ricken im Hinterkopf. Ja, wir setzen auf die Jungen, aber nein, wir sind kein Experimentierkasten. Wir müssen in die Champions League kommen. Und wenn du jetzt mal die ganzen Jungen aufzählst, die da plötzlich dann auch fest in dieser Mannschaft eingeplant werden, mit Pratz, mit Lerma, mit Gadou, mit Inacio, mit Mathis Albert, und wenn dann noch ein 18-jähriger Kostas Karetsis dazukommt, dann weiß ich nicht, wie weit wir von Experimentierkasten noch entfernt sind. Karetsas heißt er, nicht Karetsis.
Ja, genau. Übrigens wird er Kostas genannt, Konstantinos, kurz Kostas oder Costa Karetsas. Ja gut, das ist ja immer so ein bisschen die Frage, Jesko. Wo willst du hin? Holst du jemanden, der 25, 26, 27 ist, der mehr oder weniger fertig ist? Oder machst du das wieder, was ja eigentlich die BVB-DNA ist, genau solche Spieler dann auch wieder zu finden, zu suchen? Die Sancho,
aber die hast du ja schon.
Ja gut, die hast du mit Inacio.
Mit Albert. Das sind ja zwei, auf jeden Fall. Auch Lerma ist ja durchaus ein offensiver Mittelfeldspieler.
Das ist schon richtig. Ne,
am Ende hast du die ja schon. So, aber bewertest du Karetsas jetzt anders? Ich meine, ihr macht ja fürs Transfer-Update immer sehr, sehr dezidierte Analysen von so Spielern. Seien wir mal ehrlich. Also die Spiele, die ich von Henk gesehen habe, die kann ich an 2 Händen abzählen. Ja,
logisch. Das sind 0. Klar.
Ja, so, ja. Dann gucke ich mir natürlich auch mal bei YouTube einen Clip an, aber bei YouTube kann ich auch von mir einen Clip zusammenspielen, wo einer sagt, oh, der könnte vielleicht mal aus einer Abwehr spielen. Also das zählt für mich immer nicht. Das sieht dann super aus, das sieht geil aus, wenn er den Ball mit der Hacke hinterm Bein annimmt und wenn er 3 Leute tunnelt, sieht das super aus, aber ist am Ende auch was bei rausgekommen. Das ist halt dann die Frage und das sieht man halt oft in diesen Clips nicht. Ne?
Klar, geiles YouTube-Video kann man auch von uns beiden beim Skykick im Westfalenstadion zusammenschneiden.
Ja, genau.
Das ist schon richtig. Ne? Wir können ja mal gucken, die Kollegen von Create Football, ich habe es gerade mal hier aufgemacht, haben das haben wir auch in der Transfersendung am Montag drin gehabt, Stärken, Schwächen, also sagen schon, der finale Pass ist eine absolute Stärke, das Dribbling, die Chancenkreation und der Abschluss, also schon auch gegen tiefstehende Blöcke auch mal Lösungen finden. Er hat Schwächen im Topspeed und in der Defensivarbeit, das höre ich auch oft, dass er schon noch ein bisschen schmächtig ist, dass ihm das Körperliche ein bisschen fehlt. Du schmunzelst, da sind wir bei einem Thema, was glaube ich auch Niko Kovac, der Trainer auch ganz gerne hat und sicherlich in ihn wieder reinbekommen oder überhaupt reinkriegen müsste. Und der Fit zu Dortmund, sagen sie bei Create Football, ist ein anderer Spielertyp als Brandt. Gerade die Athletik hebt sich stark von Brandt ab, aber gegen tiefstehende Gegner fehlt Dortmund eben ein Spieler, der so ein 1-1 aufbrechen kann. Und das könnte er. Carezza, sagen sie, wird sofort einer der besten Spielmacher in der Bundesliga sein. Das Spiel wird dann noch mehr an sich reißen als Brandt, der zwar auch natürlich besonders war, unausrechenbar war, aber Carezzas hat eben auch eine hochwertige Qualität, Chancen zu kreieren und wäre ein Upgrade. Ist jetzt auch kein klassischer Zehner, sondern die moderne Variante, also einer, der bei guter Entwicklung für den BVB auch wiederum ein großer Verkauf für die Zukunft bedeuten würde. Und sie sagen, er ist einer der spannendsten und technischen stärksten Youngster auf der 10 im Weltfußball. Der Mix aus Athletik, Schussqualität und Chancenkreation durch Dribblings, ja. Steckbälle und Flanken macht ihn super unausrechenbar. Es wäre ein toller Deal für den BVB, aber natürlich am Ende 35 Millionen, davon muss man ausgehen. Das ist natürlich alles andere als ein Schnapp. Aber Carsten Kramer hat jetzt ein Interview bei den Kollegen im Kicker gegeben, ne, Jesko, wo er genau darauf hingezielt hat. Natürlich können wir nicht nur mit 19-Jährigen, 18-Jährigen spielen, aber wir wollen wieder zurück dahin, diese Talente zu entdecken, mutig sein, das hat er immer wieder gesagt. Und er sagte ja auch, wollen wir uns ablösen lassen von Teams wie Leipzig, Aston Villa, Inter Mailand. Und da sind wir genau in diesem Segment, ne? Aston Villa holt sich einfach mal eine Mazembe für 60 bis 70 Millionen, ne? Und hijackt den Deal, der eigentlich schon stand mit Newcastle. So, ist natürlich nicht einfach, gegen solche Größen finanzieller Natur dann anzukommen, ne? Und dann musst du vielleicht auch sagen, komm, die 35 legen wir hin für einen 18-Jährigen.
Genau, das ist es. Also, fangen wir an. Ich finde es super, wenn Verantwortliche in einem Verein ambitioniert sind. Das, finde ich, ist der einzige Weg. Immer auf deinem Niveau natürlich. Also du wirst jetzt in Mainz nicht davon reden, dass du deutscher Meister werden willst. Aber du musst ambitioniert sein. Und du musst es dann auch mal aushalten, wenn du deine Ambitionen nicht erfüllst. Ja, dann musst du das auch einfach mal aushalten und sagen, okay, ja, hat nicht geklappt. Wir wollten es, hat nicht geklappt. Ich finde das super. Ich finde das super und das schafft dann auch für mich so eine positive Stimmung, als wenn immer einer sagt, ich weiß nicht. Lass uns erst mal gucken, wie es läuft und so. Dann entscheiden wir, wo wir hin wollen, Freunde. Ja, das wollen
der Kalli,
wir. Nein, hau mal raus. Ja, hau mal raus. Sag mal, wir wollen um die Meisterschaft mitspielen. Das heißt nicht, wir werden Meister, sondern wir wollen darum mitspielen. Wir sind Borussia Dortmund. Finde ich super. Auf der anderen Seite muss ich dann natürlich auch nicht mit dem Messer zu einer Schießerei kommen, ne? Also wenn ich sage 35 Millionen für Kostas Carezzas, können wir uns nicht leisten, dann spiele ich eventuell tatsächlich finanziell in diesem Konzert nicht mit.
Ja.
Und da musst du dann eben auch, wie man sagt man im Fußball, ne? Ich zitiere jetzt Olli Kahn, Eier haben. Da musst du auch Eier haben und sagen, jawohl. Dann gehen wir da jetzt auch rein und wir gehen mal ein bisschen Risiko. Und das hat der BVB ja in den letzten Jahren eher vermieden, finanzielles Risiko. Ne? Das ist so. Also sie sind da ja, also zumindest was Ausgaben angeht, ne? Also was Transferausgaben angeht. Dein finanzielles Risiko ist deine Gehaltsstruktur. Ne? Das ist am Ende dein finanzielles Risiko. Aber was
Wobei
Ausgaben...
Wobei ich dagegen halte, letztes Jahr 100 Millionen, Jesko, Koto, Chukwuemeka, Svensson, wenn du die alle mit einbaust, Silva, auch ein gewisses Risiko. Ja. Und vielleicht nicht so der Ertrag, die, ne? Aber vielleicht...
Wenn du die Gesamtsumme dann durch die Spieler, die du geholt hast, teilst, ist es ja pro Spieler gar nicht mehr so viel. Und das waren halt Spieler, die hast du ja gebraucht. Also so, du hast ja aber nicht in einen Spieler mal richtig investiert und gesagt, so auf den bauen wir jetzt, das wird unser Star.
Wie stehst du, da will ich mal was einwerfen, zu dem Thema, ich sag jetzt mal El Mala, können wir gleich auch nochmal dazukommen, ne? Aber die Forderungen des ersten FC Köln sind ja 50 Millionen, abgesehen davon, dass nicht alle zu 100% überzeugt sind beim BVB, dass El Mala der Spieler ist, auf den sie gehen sollten. Können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Ja.
Findest du aber, weil um den BVB herum schwebt ja immer so diese ominöse Zahl 35 Millionen und alles, was teurer ist, wäre dann ja ein Rekordtransfer und machen wir das nicht. Der BVB hat noch nie mehr als 40 von der reinen Ablöse, wenn wir Handgeld und sonst was mit draufpacken, kommt auch wahrscheinlich ein oder kam ein Adeyemi an die 40 oder über die 40. Aber sie schränken sich damit ja schon oft ein, weil sie wahrscheinlich auch nicht wollen, dass ein Spieler dann der Rekordtransfer ist und sofort auch verglichen wird mit anderen. Vielleicht ist es irgendwann mal auch an der Zeit zu sagen, ja gut, wenn wir von einem überzeugt sind, mag das jetzt ein Carezzas oder jemand anderes sein, dann blättern wir halt die 40 hin. Und dann müssen wir diese Dimension oder diese eigene Schranke, die wir uns auferlegt haben, vielleicht auch irgendwann mal brechen.
Ja. Am Ende brichst du ja solche Dogmen immer irgendwann. Ne? Mhm. Also es gab ja auch mal Dogma, ey, wir wollen nicht mehr so viel Gehalt bezahlen, dann kommt die Verlängerung.
Dann wollen wir keine Ausstiegsklauseln haben.
Dann wollen wir keine Ausstiegsklauseln haben, dann baust du sie trotzdem ein. Ich halte von Dogmen gar nichts. wenn etwas Sinn macht, dann tu es. Und wenn es keinen Sinn macht, dann tu es nicht. Aber klammer dich doch nicht an irgendetwas, wo du dich von vornherein einschränkst. Also ich persönlich halte da nicht viel von. Ja, wenn du von einem Spieler 100% überzeugt bist und sagst, okay, wir gehen bei diesem einen Spieler jetzt, weil alle damit einverstanden sind und wir alle ein Commitment haben, dann gehen wir bei diesem Spieler ins Risiko. Das finde ich völlig in Ordnung.
Ja, das sehe ich tatsächlich auch so.
Und deswegen freue ich mich auch, wenn Carsten Kramer so offensiv ist. Da freue ich mich richtig drüber. Ich finde das ja super. Nur dann erfüllt es halt auch. Ne? Dann müsst ihr halt auch Stärke zeigen. Und leider in diesem Fußballmarkt ist halt Stärke auch finanzielle Stärke. Das ist so. Also du kannst von Ambitionen sprechen. Am Ende musst du diese Ambitionen bezahlen können.
Man merkt schon, mit Carsten Kramer kommt dann frischer neuer Wind rein. Also was heißt frisch? Carsten ist ja auch schon lange im Verein, ne? Aber einer, der zumindest auch die Richtung vorgibt, in einer anderen Position, in der höchsten im Verein, ja, der auch gewisse Ideen hat, und man merkt, dass da ein bestimmter Zug jetzt auch drin ist, und das zumindest ist tatsächlich wohltuend, ne? Dass sie da auch versuchen, jetzt so ein bisschen weiterzukommen. Ja. Lass uns doch mal kurz über Elmalla reden, weil das auch viele fragen, ja, ob jetzt vielleicht sogar beide kommen, Carrezas und Elmalla.
Ja, wenn du ambitioniert bist, musst du halt beide holen.
Ja, genau. Wenn du ambitioniert bist, musst du beide holen.
Und Sancho.
Ja, genau.
Also Sancho ist immer on top.
Ja.
Wir machen den nach und wie Sancho.
Gibt ja nach wie vor denjenigen, ich weiß nicht, wie viele Tage es jetzt sind, Tag 113, bis ich Patrick Berger markiere, bis Jadon Sancho kommt, oder an dem ich, ne, bis, also ja. Muss ich auch immer wieder schmunzeln. Said Elmalla. Der FC hat die Vorstellung, weil sie ja mal dieses Angebot von Brentford auf dem Tisch hatten für 50 Millionen, was ich dann auch verstehen kann, dass sie am Ende sagen, hey, wenn ein Mittelklasse Premier League Club bereit war, 50 zu bieten für Said Elmalla, warum zur Hölle sollen wir dann von unseren Ablöseforderungen abweichen? So, ne?
Ja.
Said Elmalla, also der BVB ist bei Said Elmalla, das haben wir auch berichtet, über alles im Bilde und informiert, was er verdienen würde, was er beim FC hat, was die Familie möchte, selbst das Handgeld, das die Mutter, die ihn jetzt berät, mit seinem Vater zusammen fordern würde, ist mittlerweile klar. Das heißt, sie wissen alles. Im Verein gibt es aber auch ein paar Leute, die sagen, so die hundertprozentige Überzeugung, wirklich auf ihn zu gehen, ähnlich wie es auch bei einem Julian Nagelsmann am Ende der Fall war, der ihn nicht nominiert hat aus unterschiedlichen Gründen, die gibt es beim BVB schon auch. Und das ist ein Punkt, warum sie sagen, super spannend, aber aktuell nicht für diese Summe.
Ja.
So, und da sage ich am Ende auch, 50 für Elmalla auszugeben, was sicherlich marktgerecht ist in dem Alter, mit den Scorern, die er hat, mit der Breakthrough-Season, mit den Angeboten, die es oder das Angebot, das es gab, das kann ich verstehen. Ich kann es aber genauso gut verstehen, wenn der BVB sagt, 50 für den Jungen und plus wir wollen noch 35 für Carrezas ausgeben, sind wir bei 85 schon und brauchen eigentlich noch einen Sechser und brauchen vielleicht sogar noch links oder rechts einen Flügel, wenn Koto geht, brauchst du einen Backup oder vielleicht holst du sogar links einen etablierten noch. Das sind ja auch so Gedankenspiele. Da sind wir schon wieder weit bei über 100 Millionen und haben nicht so richtig verkauft. Und das wollen immer viele nicht hören. Ja, der BVB könnte schon nochmal jemanden holen, hat dann aber woanders wirklich den Gürtel enger zu schnallen. Und deshalb sagen sie auch intern, lass uns erstmal gucken, was in Sachen Abgängen oder Verkäufen passiert, um dann wieder ein bisschen was an Geld zu haben, was wir dann reinvestieren können. Und das ist immer nicht ganz so einfach für einen Verein wie der BVB. Und da sind wir wieder bei dem Thema, gegen die Großen anzustänkern. Die können halt eben nicht so easy die Kohle von links nach rechts ausgeben, wie das vielleicht die anderen, die Carsten Kramer genannt haben, machen. Also ein schwieriges Thema.
Vor allem, wenn Premier League Club kommt, musst du ja immer gedanklich plus 10 rechnen. Ne? Also
absolut.
Ich habe gerade gelesen, einer hat die Monopoly Liga genannt. Fand ich ganz nett. Ja. Da gehst du halt über los, ne? Und dann kriegst du halt, keine Ahnung, 100 Millionen Pfund in die Hand und kannst damit spielen gehen. Und das hat halt die Bundesliga nicht. Deswegen ist halt auch so dieses Angebot aus England, ich kann verstehen, dass sich da der 1. FC Köln die Hände reibt, aber ist das dann auch wirklich marktgerecht oder ist das halt der Premier League Bonus, der da oben drauf liegt und den du halt in der Bundesliga nicht verlangen kannst?
Aber so wenn es jemand bietet, ist es marktgerecht. So, wenn jemand bereit ist, das zu bieten und wenn du die Summe vor allen Dingen schon mal hattest, der Spieler wollte am Ende nicht hin. Aber das ist ja das Absurde. Ich war in Brentford, auch auf dem Trainingsgelände, um Kevin Schade zu besuchen und ein längeres Interview zu machen. Die haben also die haben natürlich super Trainingsplätze, das liegt aber so ein bisschen außerhalb im Nix. Dann sind da so aufgepumpte Hallen, wo sie irgendwie provisorisch trainieren. Mhm. Und das hat mich so ein bisschen Freiburg vielleicht noch kleiner. Und das ist dann auf einmal ein Verein, der 50 Mille für irgendjemanden hinblättern kann, ja, wo unser zweitgrößter Verein dann wirklich überlegt, ob er es macht oder nicht macht oder wahrscheinlich eher nicht macht. Das sind schon große Gegensätze. Aber jetzt fangen wir auch schon an, uns da in Mitleid zu suhlen, was die Bundesliga angeht.
Ja, es ist ja ein selbstgewähltes Schicksal am Ende. Ja. Ne? Also ob das gut ist oder schlecht ist, kann jeder für sich entscheiden. Aber da die Bundesliga sich gegen 50+1 entschieden hat und die Vereine in der Bundesliga, ist das dann ein selbstgewähltes Schicksal. Und damit muss man jetzt arbeiten. Ne? Da jetzt, wie du richtig sagst, jetzt sich in Mitleid zu suhlen, macht ja keinen Sinn. Nur du musst dann halt auch als Club, ne, musst du halt auch die Dimensionen natürlich richtig einschätzen. Und wenn der erste FC Köln sagt, wir verkaufen den nicht, nur wenn einer wirklich mit 50 Millionen um die Ecke kommt, dann würde ich fast behaupten, wird Said Elmaler in der kommenden Saison beim ersten FC Köln spielen.
Das kann nach wie vor sehr gut der Fall sein. Und übrigens, ich wohne ja in Köln, unglaublich viele Kids immer wieder, auch hier an dem Platz, wo wir immer mal Fußball spielen mit Kids, die 13 und Elmaler tragen. Also es ist auch schon ein richtiger Publikumsliebling so, und das wird dem FC natürlich auch gut tun. Wie der Spieler das am Ende findet, ja, das müssen wir dann mal gucken. Aber auf jeden Fall spannend. Lass uns einmal nochmal, was ich reinwerfen wollte, weil du vorhin anfangs gefragt hast, inwiefern das jetzt überraschend ist, dass noch kein Spieler verpflichtet wurde, abgesehen jetzt von Gadou, Lerma, Prates. Sie dachten eigentlich, dass sie ein bisschen weiter sind. Sie haben vieles versucht. Kenny Eichhorn ist am Ende nach Leverkusen gegangen in der Zeit, in der wir den Podcast nicht aufgenommen haben. Ja. Die Leverkusener haben einen super Plan, eine super Perspektive aufgeboten. Auch schon klar die Perspektive, dass er da eine tragende Rolle spielen soll und war natürlich am Ende bereit, die irren Ablöseforderungen oder Handgeldforderungen.
Der Handgeldforderung
waren so natürlich hoch, auch zu fordern.
Wo waren wir da? Nehmen uns mal mit. Ganz gut.
Ich kann es ja nicht genau beziffern. 10
Millionen Ablöse und das gleiche nochmal als Handgeld obendrauf oder irgendwie sowas. Ne?
Genau, es gab diese Klausel, die 10, 12, je nachdem. Und im Endeffekt war es die ähnliche Summe nochmal on top an Handgeld für die Familie, für den oder die Berateragentur, plus natürlich das Gehalt. So, am Ende sagt Bayer 04 Leverkusen, ganz ehrlich, wir haben, wenn alles gut läuft, den nächsten Kroos oder den nächsten Wirtz da bei uns in den Reihen. Wenn der für 100 irgendwann wechselt, da sind die überzeugt von, dann sagen die, ist es mir doch am Ende scheißegal, ob ich 10 an die Berater zahle, ob ich 10 an Hertha zahle oder nochmal 10 an, mir ist es am Ende egal. Wenn wir 20 unterm Strich für den als Ablöse bezahlt haben oder 22, dann ist es, sagen die intern, immer noch genug. Uli Hoeneß muss bei den Bayern wohl gepoltert haben und gesagt haben, auf gar keinen Fall zahlen wir das für einen Jungen in dem Alter. Und ähnlich war es dann beim BVB, dass sie am Ende gesagt haben, nee, bei der Summe gehen wir nicht mit. Ja. Ist dann immer ein bisschen die Frage, auch wie da schränkst du dich dann natürlich ein. Ja, wie ambitioniert bist du? Genau.
Das ist jetzt böse. Ja, ja.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. So, ne? Und das war der Wunschspieler auf der Position. Das hatte ja auch Ole Boog deutlich gemacht, auch im Interview. Gab das Treffen auch mit Niko Kovac. Nur am Ende ist der nicht gekommen. Und Gleiches gilt im Übrigen für einen Nathan De Cut, der jetzt nach Hoffenheim gegangen ist. Für 17 plus Boni, also über 20. Für auch eins der größten Talente auf dieser Position. Den hat der BVB, da war der BVB auch tatsächlich dran. Auch sehr interessiert, aber dann auch recht schnell aus dem Rennen, weil die Familie tatsächlich für sich entschieden hat, sie wollen gar nicht in eine größere Stadt, sie wollen eher in eine ruhige Stadt, wo er Fußball spielen kann, wo er sich auf das konzentrieren kann, was er möchte. Heidelberg, schöne Stadt zum Wohnen. Hoffenheim ist wirklich nichts außer Fußball spielen. Plus, hat er beim BVB eben ein bisschen Sorge gehabt, da ist ein Matcher, da ist ein Bellingham, kriegt er da die Spielzeit auf der Position, die er haben möchte. So, ne?
Klingt nach einer vernünftigen Karriereplanung, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wenn wir jetzt mal ausklammern, dass er zum Projekt Hoffenheim geht, aber wenn wir einfach mal auf die Karriereplanung bei De Cut schauen, dann klingt das nach einer durchaus nachvollziehbaren Karriereplanung.
Ja, aber auch das Projekt Hoffenheim ist derzeit sicherlich nicht verkehrt mit einem Andreas Schicker, mit einem Ilzer, mit einem guten Trainer, mit einer Mannschaft, die letztes Jahr fast in die Champions League gerutscht ist. Also das ist schon sicherlich nicht verkehrt. Und dann gibt es noch einen dritten Namen, von dem wir gehört haben, an dem der BVB dran war. Das war Brian Gruder, der sich für Leipzig entschieden hat, der bei Leipzig schnell auch im Wort gestanden hat und am Ende auch nicht mehr davon abweichen wollte. Der war jetzt nicht die 1A-Prio, Das ist weiterhin Carrezas. Aber auch mit dem hat sich der BVB konkret beschäftigt und Gespräche geführt.
Spannender Spieler.
Am Ende war aber auch da klar. Ja, finde ich auch. Total spannender Spieler. Am Ende wechselt der nach Leipzig. Übrigens auch eine Klopp-Verpflichtung. Der stand auch sehr dahinter. Bin ich dann mal gespannt, wenn er Bundestrainer wird, was er wird. Da im Übrigen können wir auch nochmal drüber reden. Der BVB ja eine sehr, sehr tragende Rolle spielt.
Ja, machen wir gleich. Ja.
So, sicherlich interessant, weil der dann auch für die Zukunft bei der Nationalmannschaft sicherlich unter Klopp eine Rolle spielen könnte. Ja, und das sind so ein paar Namen, mit denen sich der BVB beschäftigt hat, die am Ende aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt haben. Und jetzt versuchen sie eben alles bei Carrezas. Und ich bin gespannt. Ich hoffe,
ich
dass
auch,
es so einen Spieler total. Mal wieder gibt, der Spaß also, macht, so, ne?
Ich wollte ihn auch nicht schlecht machen vorhin, ne? Ich habe, was ich von dem gesehen habe, ist super. Mhm. Ja, das sieht super aus. Das sieht so ein bisschen, erinnert mich ein bisschen an Cherki. Von der Anlage her, ne? Also so ein bisschen Cherki Light, sage ich jetzt mal noch. Mhm. Aber das erinnert mich halt wirklich an so ein bisschen so einen Mittelfeldzauberer, ne? Den du einfach mal jetzt auch brauchst in dem ganzen Bums.
Ja.
Ja, und Karim Adeyemi ist weg.
Der ist
nach
weg.
Barcelona.
Ja.
Also am Ende kommt es nicht überraschend, ne? Sie sind sich nicht einig geworden und dann war klar aus Dortmunder Sicht, okay, dann müssen wir ihn verkaufen. Weil dann müssen wir das Geld müssen wir dann noch mitnehmen. Das können wir uns nicht erlauben, den bis 27 durchzuziehen und dann ablösefrei gehen zu lassen.
Am Ende muss ich trotzdem sagen, dass Barcelona für mich überraschend kam. Zunächst, also ich hatte ein paar Tage vorher mal gehört, der spricht mit einem größeren Verein und da könnte was kommen. Dass es jetzt am Ende wirklich Barcelona wird und dass er zu Hansi Flick geht, das sind natürlich unterschiedliche Gründe. Hansi Flick, auf der einen Seite ein Förderer, einer, der ihn zum Nationalspieler gemacht hat, der ihn auch mit nach Katar zur WM gebracht hat, plus natürlich die Verbindung von Jorge Mendes, Lamine Yamal-Berater, engen Draht zu Joan Laporta, Laportas Sohn wiederum, ist auch Spielerberater. Das heißt, die haben da alle einen sehr engen Draht auch nach Barcelona. Oh, das heißt, was das angeht, hat Karim Adeyemi sicherlich eine gute Entscheidung getroffen. Ist auch immer ein bisschen die Frage, wie viele wird er spielen? Er wird einen 5-Jahres-Vertrag unterschreiben, 6 Millionen Euro netto, also auch nochmal mehr verdienen als bei Borussia Dortmund. Und am Ende... Der Junge trägt privat zu Hause den Barca-Trainingsanzug, ist auf dem ein oder anderen Twitch-Video auch mal zu sehen gewesen. Das ist für den natürlich ein Riesending. Du wechselst nach Barcelona in eine wunderschöne Stadt zu einem Weltverein, bist vielleicht nicht die erste Geige oder ziemlich sicher nicht, aber wirst deine Chancen auch unter Hansi Flick bekommen beim temporeichen Umschaltspiel. Das passt schon irgendwie und das ist schon interessant.
Patrick, wie sagt man so schön?
Ja?
Happy Wife, Happy Life.
Auch ist sicherlich nicht außer Acht zu lassen, dass die Lori in Barcelona vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Spaß hat als in Dortmund. Klar, auf jeden Fall auch. Ne? Aber wir erinnern uns zurück, ich glaube letztes Jahr war es, als Neapel geboten hatte, da hätte der BVB 50 Millionen bekommen können. Am Ende wollte Karim nicht nach Neapel und in die Serie A. Und jetzt sind wir bei 22 plus 9. Jetzt sagen viele,
plus 35
das hat der BVB...
weiterverkauft, ne?
Genau, sagen viele, das hat der BVB schlecht verhandelt. Wie ist deine Sicht auf die Geschichte?
Für mich ist jetzt in diesem Sommer nicht mehr drin. Du kannst auch einen Spieler nicht zwingen, nach Neapel zu gehen. Also, wenn Karim gesagt hätte, ich will jetzt nach Neapel, dann wäre der wahrscheinlich für 50 nach Neapel gegangen. Mhm. Ja. Aber was willst du als Club machen?
Ja.
Na, ja. Die sind ja dann auch in gewisser Weise die Hände gebunden. Du kannst den nicht zwingen. Zumindest nicht
final
zwingen.
Da haben sie ja noch gedacht, dass sie es vielleicht hinbekommen, mit ihm zu verlängern, weil das wollten sie ja ganz klar machen, also auch zu
die Umstände
höheren
Bezügen. Die Umstände im Winter waren ja ganz andere als jetzt. Ne? Mhm. Und wenn jetzt Karim ganz klar sagt, nee, unter diesen Umständen, ich werde hier nicht verlängern, dann musst du halt schauen, dass du ihn in Anführungszeichen loswirst. Ne? Mhm. Und wie hat mein Gebrauchtwagenhändler immer so schön gesagt, wert ist ein Auto immer das, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen.
Genau.
Und wenn du ihn loswerden musst und du findest keinen anderen, wo Karim auch hin will, der bereit ist, mehr zu bezahlen. Du bist in der schlechtestmöglichen Verhandlungsposition. Mhm. Ja. Und wenn wir es dann mal alles zusammenrechnen, du kriegst 22 plus 9 in Boni, die, glaube ich, relativ einfach zu erreichen sind, also die eigentlich fast einplanbar sind.
Sagen wir mal, bei 30 kann der BVB rechnen. Ja, genau.
Genau. Dann verkaufen die. Oh, mein Wecker klingelt.
Junge, mir ist hier langsam warm, ey. Ich überlege schon, ob ich die Klima anmache. Wir nehmen zum Glück am Morgen auf, aber hier ist eine Hitze. Aber muss
ich
den Motor anmachen.
Komm, wir beeilen uns. Aber mach ein bisschen Fenster auf. Oder hast du schon Fenster?
Na, Da muss ich auch hier einen Motor aufmachen. Ach, die Technik hier in meinem Auto.
Ja.
Naja.
Also, ne, und sagen wir, die verkaufen den für 30, dann kriegst du nochmal 10, dann bist du bei 40. Also, schlechter Deal, kurzfristig ja, langfristig ist das schon okay. Also, wenn dir noch über ein Drittel des Spielers gehören, ist das ja fast eine Laie.
Ja, wobei man in Frage stellen kann, finde ich, geht der dort durch die Decke und wechselt nochmal wohin? Also
das ist die Frage.
Bei allem Respekt.
Ich würde eher sagen,
wohin willst
geht
du?
Der nicht durch die Decke und wechselt dann. Das ist ja eher die Sache, weil der wird ja, wenn er da durch die Decke geht, Barcelona ist ja eigentlich kein Selling Club. So, ne?
Genau.
So, wie viele Spieler haben die wirklich mal für richtig viel Geld verkauft am Ende? Wird sicherlich ein paar Beispiele geben, aber sind ja jetzt kein Club, der wirklich groß verkauft. Ne? Ist ja eher die Frage, für wie viel kriegen sie ihn noch weg, wenn er da nicht funktioniert.
Genau. Also das ist tatsächlich interessant. Ich bleib trotzdem dabei. Ich finde auch, der erste Kontakt, der ist nicht prickelnd. Da muss er sicherlich dran arbeiten. Er hat bestimmt zu wenig aus seinen Möglichkeiten gemacht in all der Dortmund-Zeit. Es ist trotzdem einer, der bei den jungen Fans total beliebt ist. Es ist einfach ein Typ.
Ja.
Es ist einer, der auch in seiner Persönlichkeit sicherlich einen Sprung nach vorne gemacht hat, auch in diesem Willen, Spiele gewinnen zu wollen. Und er ist einfach ein Überraschungs-, also er ist schon ein Spieler, finde ich, für den Leute ins Stadion gehen. So.
Total.
Er hat es aber zu selten gezeigt, keine Frage.
Ja.
Und natürlich, das sagt der BVB auch, google mal ein paar Geschichten, die dann links und rechts auch auftauchen. Das ist sicherlich auch in der Bewertung noch ein Thema, das mit einfließen muss, weil auch einfach in den letzten Jahren immer mal was passiert ist, so abseits des Rasens. Das gehört auch dazu. So. Trotzdem geht dir irgendwo auch ein Unterschiedsspieler und geht dir einer, wenn du den richtig schleifst noch, ist einfach viel, viel mehr möglich. So, dass der am Ende nicht bei der Weltmeisterschaft dabei war, war sicherlich auch ein Negativpunkt für den BVB. Ja, wo Bas am Ende sagen konnte, ey, guck, ihr habt nur noch ein Jahr Restlaufzeit, der hat jetzt nicht die tolle Saison gespielt, ihr habt keine Möglichkeit zu verlängern.
Kein Nationalspieler.
Er war nicht bei der WM, kein Nationalspieler.
Oder kein aktueller.
So what? Ja, genau.
Nicht im Kader, sagen wir mal so.
Genau. So.
Also auf der anderen Seite finde ich es total schade. Ich mag den ja. Ne, das ist cool. Auch einer, der da Emotionen reinbringt, auch gegen Frankfurt oder gegen Stuttgart war es. Ne? Ich habe nicht vergessen, wie ihr gejubelt habt und so. Das finden die Fans ja alle geil. Da stehen die Fans ja alle drauf. Ne, deswegen auch einfach vom Spielertyp her, wenn er wirklich das konstant abruft, was er kann, niemals abgeben. Aber er hat es halt nicht getan und jetzt bist du in der Situation, wo du ja auch nicht mehr alleine am Steuer sitzt, der ganzen Situation. Und dann musst du halt sehen, was ist für den Club das Beste, und für den Club das Beste ist einfach Stand jetzt diesen Spieler abzugeben.
Genau.
Aber du musst ihn dann eben auch ersetzen.
Genau. Und das ist tatsächlich dann die Überlegung und die Frage. Ne? Also du müsstest ihn ersetzen, du willst
Caretta, das ist ja ein Brandersatz, kein Adeyemi-Ersatz. Ne?
Genau, richtig. Also das sind schon so ein paar Themen, die der BVB noch hat. Plus du willst den Sechser natürlich noch holen. Wobei ich da auch glaube, was diesen Sechser-Thematik angeht, dass sie sich schon sehr auf Eichhorn versteift hatten, weil sie eben die Möglichkeit hatten, eins der größten Talente auf der Position am Ende wirklich zu verpflichten. Ich weiß gar nicht, da höre ich unterschiedliche Meinungen, aber ob sie wirklich zu 100% einen Sechser holen müssen oder wollen, ja, sondern weil eben diese Tür gerade mit Eichhorn dann eben da war. Plus, ja, sie sind, finde ich, auch auf den Außenpositionen oder auf den Links-Rechtsverteidiger-Positionen nicht optimal aufgestellt. Ja. Koto wird aller Voraussicht nach Como gehen, auch wenn das noch nicht zu 100% klar ist. Also die vollständige Einigung gibt's da noch nicht von allen Parteien. Das heißt, du musst da überlegen, holst du hinten rechts einen Backup? Du hast Riasson, der auch jetzt wieder eine tolle WM gespielt hat, der eine Bank ist. Du hast hinten links einen Svensson und Benze Baini. Also auch da gucken sie.
Und dann Prats.
Musst du auch gucken, wie sehr er dir sofort hilft, was du da von ihm erwarten kannst.
Und das Rami halt ist so ja eigentlich fast mehr in der Innenverteidigung eingeplant.
Genau.
Weil da hast du auch noch eine Lücke. Da fehlen dir Can und Schlotterbeck erstmal wahrscheinlich. Schlotterbeck weiß nicht 100%, aber Can bis in den September, Oktober, November hinein. Da hast du auch eine Lücke. Klar, du hast Luca Reggiani, du hast Filippo Mane, aber auch da musst du gucken. Ne? Also es ist ganz interessant. Sollen wir mal einmal schnell die Mannschaftsteile durchgehen und gucken, wo Bedarf ist?
Ja klar, können wir machen, absolut.
Also Tor stand jetzt nein. Ja. Abwehr haben wir gerade aufgedröselt. Brauchst du eigentlich noch einen Innenverteidiger und eventuell einen Außenverteidiger, gerade für rechts, wenn Jan Couto zu Como gehen sollte.
Ja, aber warum brauchst du einen Innenverteidiger, sagst du? Jetzt durch die Schlotterbeck-Verletzung oder durch Can?
Ja, durch Can und Schlotterbeck. Dann hast du Anton,
du hast
Mane
einen Gadu,
und...
Du hast einen Anton?
Ah, Gadu. Ja, den
Mane,
ja, ja.
Ja, also ja, das finde ich, brauchst du
noch einen erfahrenen Innenverteidiger? Gadu, weißt du nicht hundertprozentig, was du bekommst? Reggiani, weißt du, was du bekommst? Bin ich nicht so hundertprozentig sicher, ob der auf das absolute Top-Niveau kommt und ob er bleibt? Ist ja auch noch durchaus ein Thema.
Mhm. Ja. Ich sag jetzt bei einem Gadu, wenn du 25 Millionen im Paket ausgibst für einen Innenverteidiger aus Salzburg, der auch schon einige Spiele im Profibereich gemacht hat, dann setzt du auf ihn und dann erwarte ich, dass der eine Soforthilfe ist. So.
Ja.
Und das erwarten sie auch.
Ja.
So, ne? Und da habe ich jetzt schon auch hohe Ambitionen und Ansprüche, auch als Journalist und Beobachter, dass wenn du so jemanden holst, dass der dann auch funktioniert. Mhm. Wohl wissend, ich weiß auch schon, wenn er die ersten 3-4 Spiele noch nicht so performt, sagen sie, ey, junger Spieler, gebt ihm Zeit. Das stimmt schon alles, aber wenn du einen für das Geld holst, dann kannst du auch erwarten, dass er funktioniert. So,
okay,
auf der Position. Genau,
das kann man
wie ein
Verteidiger aus. Ja, gehe ich total mit. Ja. Defensives Mittelfeld hat sich ja nichts verändert im Vergleich zur vergangenen Saison.
Mhm.
Ja, Sabitzer ist noch da, Bellingham ist da. Ein Metscher wird der Go-To-Guide im Mittelfeld sein.
Mhm.
Du hast mit Lärmer einen dazu, der so im Dunstkreis spielt, nicht ganz so defensiv, aber jetzt auch jemand, der auch eine Achterposition bekleiden kann. Korrigiere mich, wenn es falsch ist.
Nee, richtig. Ja, genau. Ist richtig.
Ich persönlich sehe da gar nicht so den ganz großen Need. Alle schreien immer, wir brauchen unbedingt einen guten Sechser. Ich kann das auch verstehen, aber wenn ich einen Strich drunter mache und sage, was brauche ich denn mehr?
Mhm.
Dann würde ich eher sagen, stärk die Offensive und leb mit den Sechsern, die du hast.
Genau. Genau, da gehe ich mit. Also was ja schon stimmt, seit Axel Witzel, und das ist ja auch immer noch irre, bei wie viel Vereinen der seither gespielt hat, dass der jetzt du sitzt da und denkst dir so, den Lockenkopf kennen wir doch.
Ja, ich sitze bei der WM und denk so, ey, da wird jetzt gerade Axel Witzel eingewechselt?
Ja,
Wahnsinn.
Genau.
Ja, da spielt Thomas Meunier in der Startelf. Ja. Ey, Thomas Meunier, wenn du mich gefragt hättest, hat er seine Karriere beendet, hätte ich gesagt, ist durchaus möglich. Ja, und dann poppt er plötzlich. Das ist immer so ein Spieler, der bei mir einfach plötzlich wieder aufpoppt. Und plötzlich ist er wieder da. Und da spielt er wieder.
Genau.
Okay,
genau.
Herzlich willkommen.
Genau.
Ja. Aber schön, weiter im Text. Ja.
Nein,
also Axel Witzel war der letzte echte Sechser, den es gab.
War der letzte Fixstern im Mittelfeld oder der letzte richtige Sechser, den der BVB hatte. Das finde ich schon, dass dir das grundsätzlich fehlt. Aber das war ja das, was ich gerade eben auch so versucht habe zu erklären. Wie gesagt, ich höre unterschiedliche Ansichten, aber es gibt auch einige im Verein, die sagen, vielleicht sind wir auch auf den Eichhorn gegangen als Sechser, weil eben der Spieler mit dem Profil gerade da war. Aber dass wir händeringend nach einer Sechs gucken, aus den Gründen, die du genannt hast, ja, eigentlich ist auf der Position ja vieles zu und wir brauchen eher vorne was. Das sind sicherlich auch Gründe, die sie intern besprechen. Deswegen, das sehe ich auch so wie du. Ich glaube, dass du perspektivisch schon jemanden da brauchst, aber ob du das zu 1000% brauchst, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Wobei, ein Sabitzer hat ja keine Zukunft, der hat jetzt noch eine Saison, die er mit dem BVB spielt und dann wird er weg sein.
Mhm.
Ein Matcher wird dir nicht alle 42, 45 Pflichtspiele machen oder 50 Pflichtspiele, da bin ich auch sicher.
Ja.
Und ein Bellingham braucht auch mal hier und da seine Pause. Also da ein Talent zu haben, das im Windschatten derer nochmal ranwachsen kann und dann in diese, wenn der Sabitzer weg ist, die Rolle übernimmt, das halte ich schon grundsätzlich für sinnvoll. Aber das ist immer die Frage, wie viel hast du links und rechts dann noch zur Verfügung und was hast du da liegen und wo sind deine Prioritäten? Ja, ja, genau.
Ja, jetzt kommen wir zur Offensive. Da hast du halt die neue offensive Krabbelgruppe. Ja, mit Lerma, mit Inacio, mit Albert, dann vielleicht mit Carrezas, aber ist ja noch nicht da. Also da brauchst du auf jeden Fall einen noch dazu, einfach um die Brandposition zu besetzen. Auch. Also ich traue Inacio ganz viel zu.
Ja.
Aber trotzdem brauchst du da einfach ein oder sogar zwei nach dem Abgang von Adeyemi, musst du einfach für die Offensive holen.
Ja, sehe ich auch 100% so. Im Übrigen, Inacio sehen sie genauso wie du. Also da sind sie auch sehr überzeugt von. Genau,
Albert
und dann brauchst
auch
jemanden.
Dürfen nicht vergessen.
Albert auch, genau, den haben wir auch.
Albert hat übrigens super viel. Ja, Albert hat super viel im Sommer übrigens gearbeitet in den USA.
Mhm.
Also richtig akribisch hat er sich da vorbereitet, um auch körperlich wirklich auf das Niveau zu kommen, um dann Niko Kovac auch in der Vorbereitung zu überzeugen. Da habe ich auch, ich bin ja mit bei der Asienreise, wo wir dann auch mal Testspiele sehen, auch auf einem vielleicht nochmal etwas fortgeschrittenen Niveau als jetzt am Samstag gegen Oberhausen, habe ich ein Auge drauf, bin ich wirklich sehr gespannt.
Ja, und im Übrigen habe ich auch da aus mehreren Richtungen gehört, dass der BVB schon für Matisse Albert Angebote von hohen oder guten Vereinen vorliegen hatte, die den holen wollten, obwohl er noch nie ein Profispiel gemacht hat. Also das zeigt natürlich, was der Junge auch im internationalen oder auf dem internationalen Markt auch für einen Stellenwert hat. Also das wird sicherlich spannend. Und Moussa Kaba haben wir auch vergessen, auf der Sechser- oder Achterposition dann,
ja,
der theoretisch aber auch noch da ist.
Ja, ja, aber nicht gerade einfach nichts. Also der macht auch Reha gerade immer noch, ne?
Genau.
Der hat,
genau.
Ja, ja. Also hat so, wohl, ne, auch nochmal ein bisschen einen Schub gemacht, ne? Und das, ja, wissen wir ja gerade bei so jungen Burschen, wenn die dann nochmal so einen Wachstumsschub bekommen, dann hängt sich einfach im Körper nochmal vieles neu ein und muss dann auch nochmal geregelt werden. Aber die Hoffnung ist natürlich da, dass du auch mit Moussa Kaba einen Spieler hast, der auch perspektivisch auf dieser Sechserposition dir zur Verfügung steht.
Absolut. Und Jesko, von wem ich hohe Erwartungen habe und von dem ich jetzt auch fordere, dass er den nächsten Schritt macht, ist Kani Chukwuemeka. Weil sonst muss man am Ende sagen, war das ein Fehltransfer? Den haben wir ja auch noch. Ne?
Ja.
Der nicht weg möchte. Es gab wohl ein gutes Gespräch auch zwischen Ole Boog und dem Management und dem Spieler, wo man ihm nochmal klar gemacht hat, dass man auf ihn setzen will. Da bin ich wirklich gespannt, in welcher Rolle, in welcher Position. Von dem kann man jetzt auch mal erwarten, dass er mehr als nur ein Spiel über 90 Minuten durchgeht. Ja.
Das ist es eben.
Das ist die große Frage, wie fit er ist, ne? Genau.
Aber er konnte sich auch in der österreichischen Nationalmannschaft jetzt nicht auf Anhieb als Stammspieler etablieren, ne? Das gehört auch zur Wahrheit dazu.
Ja. Ja.
So, also der hat mal gespielt bei der WM, war da jetzt aber keine prägende Figur in diesem österreichischen Aufgebot.
Ja.
Da, so, jetzt mache ich immer meine Tür auf. Ach, ja, mach mal, komm, lass mal Luft rein, nicht, dass du mir da unnötig Luft wirst.
Zum Glück haben wir so früh aufgenommen. Ja, zu Hause ist bei mir, da ist gerade zu viel los. Da kann ich nicht in Ruhe aufnehmen. Ja. So, ne? Aber,
ich habe die hier alle, Hund und alle habe ich aus dem Studio gescheucht.
Ja, Stock. Siehst du, das hast du gut gemacht. Vielleicht habe ich in Zukunft die Möglichkeit, mal über den Rhein zu fahren, zu den Kollegen von RTL. Wir sind ja jetzt zusammen mit RTL und habe da auch mal die Möglichkeit, im Studio was aufzunehmen. Jesko, dann komme ich hier an deine Qualität ran.
Ja, komm mal, mach das mal, das ist gut. Komm ich auch bald mal vorbei bei den Kollegen.
Ja,
du, lass uns jetzt noch über den Sturm sprechen, ganz vorne.
Genau,
drin.
Ganz vorne.
Nach wie vor haben wir Serhou Guirassy und dann kommt nominell, ja gut, du kannst sagen, okay, Maxi Bayer kann vorne mit reinrücken. Aber dann
war
es das eigentlich auch schon fast. Ne? Ah, Silva. Ja. Und, stimmt, ich habe vergessen.
Ja.
Silva übrigens ein gutes Beispiel dafür, dass diese Create-Football-Analysen sehr treffend sind. Ne? Den habt ihr ja auch, bevor er kam oder als klar war, er kommt zum BVB, sehr klar analysiert. Haben gesagt, ein sehr energetischer Spieler, einer, der gut anläuft, der sehr viel Energie bringt, der aber Probleme im Abschluss hat. Und das hat sich
bewährt,
leider, bewahrheitet,
ne?
Wobei man ja auch sagen muss, so wie viele Abschlusschancen hatte er dann wirklich, wenn man da mal einen Strich drunter zieht und dann die Abschlusschancen durch die Tore teilt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, die Quote, aber trotzdem hat er am Ende nicht genug Tore geschossen.
Nein, genau. Und das ist mir dann auch zu wenig, jetzt auch in einem zweiten Jahr dann, ne, wie oft jetzt Experten gesagt haben, boah, was der aber das Spiel belebt, was der arbeitet und macht.
Ja,
gut, am Ende ist er Stürmer und der wird dann auch an Toren gemessen.
Ja.
Und dann habe ich lieber einen, der ein bisschen weniger arbeitet, der dafür irgendwie...
Ja,
so, ne?
Ja, ist ja so.
Ein Messi arbeitet, schlechtes Beispiel, aber ein Messi arbeitet auch nicht wie in sonst was.
Ja, aber Messi ist immer... Messi ist Messi.
Liebt den einfach, dass der bei der WM nochmal so den Stempel aufdrückt, ist einfach geil.
Was passiert mit Guirassy?
Genau, das können wir einmal nochmal kurz sagen. Serhou Guirassy, wir haben heute Dienstag, den 14., wo wir aufnehmen. Am 15., den Mittwoch, läuft seine Klausel ab. Er hat ja eine Klausel, die bei etwas weniger als 40 Millionen Euro liegt, die gültig ist für bestimmte Top-Clubs. Weiß gar nicht, ob ich sie noch im Kopf habe. Real, Barca. Und dann sind es die englischen Vereine, United, Liverpool, City, Chelsea.
Es ist kein türkischer Club
Arsenal,
dabei.
Arsenal, glaube ich. Es ist kein türkischer Club dabei. Das ist richtig. Aktuell ist auch keiner der genannten Clubs da, der diese Klausel überlegt zu ziehen. Es sind immer mal Vereine da, wie Atletico, wie Tottenham oder eben auch Fenerbahce. Vor allen Dingen die wollen ihn verpflichten. Der BVB hat aber nie was vorliegen gehabt. Und Serhou Guirassy schließt es eigentlich auch für sich aus, in die Türkei jetzt zu wechseln. So, deshalb gehe ich stark davon aus, und beim BVB haben sie auch intern geplant mit Guirassy und ohne Adeyemi, das waren ja die beiden Verkaufskandidaten, dass Serhou Guirassy auch in der nächsten Saison oder in dieser Saison für Borussia Dortmund spielen wird. Wenn nicht, die Weltmeisterschaft wird dann irgendwann beendet sein. Auch da wird es nochmal links und rechts Bewegungen geben, Dominosteine, die fallen, wenn nicht doch noch irgendwie etwas passiert. So. dann hätte der BVB mit Fisnik Aslani den geeigneten Kandidaten im Visier. Wobei ich dann glaube, dass das zu spät werden würde und er sich für einen anderen Verein entscheiden wird. Aber das ist nur mein Gefühl.
Ich wollte gerade sagen, du machst dir eine riesen Baustelle auf, wenn du jetzt deinen Stürmer gehen lässt. Du kannst von ihm halten, absolut, was du willst. Ich kann auch jede Kritik in der letzten Saison an ihm verstehen. Ja? Ja. Aber da musst du ja eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Ja?
Genau.
Und ich glaube, die Kosten werden sehr viel höher als, als der Nutzen.
Ja. Ja, überleg mal, wie viele Tore und Scorer der gemacht hat.
Ja.
Und wie viele Spiele der hatte, wo er wirklich nicht gut war. Das muss man ja, und so selbstkritisch ist er, glaube ich, auch. Wenn du den jetzt wieder hinbekommst, dass er mit Spaß, mit Freude nochmal eine Saison Vollgas gibt und sich dann ja auch empfehlen kann nochmal für einen richtigen Top-Vertrag woanders, dann ist es eine Win-Win-Situation. Und ich bin weiterhin von Guirassy überzeugt. Ich feiere den Spielertypen, muss es aber auch beweisen. Die letzte Saison war sicherlich nicht gut von ihm, obwohl auch da er gezeigt hat, ja genau, trotzdem Topscorer. Ja,
da weißt du, was du eigentlich in der Hinterhand hast noch an Potenzial.
Ja,
ne?
Ja,
genau. Lässt den halt in der Champions League Elfmeter schießen, dann ist alles wieder gut.
Genau. Ja, das sind so die Planungen beim BVB. Also let's see, in welche Richtung es da geht. Überleg gerade, wollen wir noch kurz das Bundestrainer-Thema machen?
Ja.
Oder
lass uns das noch schnell machen.
Haben wir noch was anderes gehabt, Jesko?
Ich gucke auf den Zettel. Ich gucke auf den Zettel. Aber ich glaube nicht. Kram haben wir besprochen. Nee, ja, lass uns nochmal. Also
ja, ne?
Der BVB ist also auch deutschlandweit wichtig, weil sie mit über den Bundestrainer bestimmen. Mit Hans-Joachim Watzke im DFB-Präsidium, der da federführend bei den Verhandlungen ist. Mit Jürgen Klopp, der ehemalige BVB-Trainer, den sie hier immer noch lieben. Mit Hannes Wolf, der die Jugendarbeit beim BVB mitgeprägt hat und die jetzt beim DFB mitprägt.
Mhm.
Ja, sehr, sehr spannend, wie schwarz-gelb plötzlich schwarz-rot-gold ist.
Absolut. Und ich kann dir sagen, auch im Süden der Republik kommt das jetzt nicht nicht ganz so dolle an. Also die Bayern sind natürlich jetzt gerade. Wir reden nicht von Freiburg. Sind die Bayern, die sind natürlich etwas außen vor gerade in dieser Bundestrainer-Thematik. Und das ist schon auch ein Thema. Ja, es sind ja auch gewisse Eitelkeiten. Ich glaube, dass es dem Uli Hoeneß und dem Karl Rummenigge jetzt nicht so gefällt, dass da Aki Watzke und die Dortmunder gerade den Ton angeben in den Gesprächen und in den Verhandlungen. Und Jürgen Klopp wird Bundestrainer, da bin ich von überzeugt. Es gibt die Einigung zwischen ihm und dem DFB über alle Modalitäten bis zur WM, einschließlich 2030. Jetzt wird es in dieser Woche noch, wir wissen ganz genau wann, sagen es jetzt aber zeitlich nicht, weil das im Podcast uns vielleicht durcheinander bringt, aber es wird jetzt noch das finale Gespräch zwischen Klopp, der DFB-Spitze und Minzlaff geben. Und da geht es noch um so kleine Geschichten, was machen wir, um ihn am Ende loszueisen. Ich glaube nicht, dass es da um eine große Ablösesumme am Ende gehen wird, weil Red Bull am Ende auch weiß, dass es um das gesamte deutsche Fußballwohl sozusagen geht. Das wird sicherlich nochmal spannend, aber dann wird es die Einigung geben. Und das ist ganz interessant, Jesko. Ich weiß nicht, ob du hast jetzt gerade eben angesprochen, Hannes Wolf. Jürgen Klopp hat ihn ja damals zum BVB geholt. Übrigens, wenn die Geschichte so stimmt, nach einem Talk in den Ruhrnachrichten war Klopp so angetan von einem Fragesteller im Publikum, und das war Hannes Wolf, dass er am Ende gesagt hat, ey, das höre ich mir mal an hier, ne? Und dann hat er ihn am Ende auch zum BVB geholt. So kann der Weg auch manchmal gehen. Hannes Wolf, der gerade diese Jugendreform und diese Strukturen im Nachwuchs auch verändert mit seinem Kompetenzteam. Das sind, glaube ich, auch grundlegende Themen im deutschen Fußball, die sich verändern müssen, die Wolf mit seinem Team erkannt hat und die jetzt angegangen werden sollen. Weitere Leute beim BVB. Und ich weiß nicht, ob du gesehen hast, dass bei diesem Geheimgipfel in New York tatsächlich Thomas Hess auch dabei war. Hast du das gesehen?
Ja.
Der Reisebüroleiter, kann man glaube ich sagen, oder der Organisation Reise vom BVB. Und da muss ich schon schmunzeln, weil ich gedacht habe, boah, es geht jetzt mittlerweile schon so weit, dass der Thomas hier auch die Reisen für den DFB mitorganisiert. Ja? Also,
wahrscheinlich für Aki Watzke, ne?
Für Aki, klar. So, ne? Aber am Ende Hotelwahl, Flug, Aki, wo sehen wir, wo gehen wir hin? Na, ich glaube, dass der Aki da schon gesagt hat, ey, meine Leute machen das hier alles und dann läuft das auch.
Ja. Also, Macher.
Schwarz-Gelb beim DFB.
Ja. Aber es würde mich auch wirklich sehr wundern, wenn Jürgen Klopp etwas nicht bekommt, was er gerne möchte. Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Von daher können wir, vielleicht überholt uns auch die Aktualität. Und wenn ihr diesen Podcast hört, grinst der Bundestrainer schon breit in DFB-Sachen. Das kann gut sein. Aber wir gehen tatsächlich
aber nicht mehr nicht mit den Bullen oder der Brauser auf dem irgendwo hier drauf, auf dem Revers. Das glaube ich am Ende nicht.
Und ich bin wirklich gespannt, wie das dann auch wird. Auch diese Jugendreform ist ganz spannend, wenn man sich damit mal wirklich auseinandersetzt. Es gibt ja viele, die kritisieren, dass es gibt keinen Wettbewerb mehr. Aber es gibt einen Chart von Hannes Wolf, der mal zeigt, wie viel Ballkontakte Kinder im herkömmlichen Training haben und wie viel Ballkontakte Kinder in dieser Reform haben. Und dann erübrigt sich eigentlich fast jede Diskussion darum. Ich finde aber auch, und das habe ich jetzt wieder bei der U19-EM gesehen, Deutschland gegen Spanien, das war Einsatz, Wille, Leidenschaft, alles reinhauen auf deutscher Seite. Ja. Und die Spanier haben einfach auf einem anderen Niveau gespielt. Da passt ein Teilchen einfach so krass ins andere. Deutschland haben alles gegeben, die haben auch ordentlich gespielt, alles gut. Ne? Aber am Ende siehst du einfach diese spanische Schule. Ich habe schon gesagt, die hättest du blau anmalen können und grüne Trikots anziehen können und du könntest trotzdem sagen, die spielen wie Spanier.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, was wir intern diskutieren, was dann auch Jürgen Klopp mit Hannes Wolf nochmal besprechen wird. Ja. Wie weit gehen wir auch mit einer einheitlichen oder ganzheitlichen Spielidee in unseren Nachwuchs? Also, Sie sagen zum Beispiel bei Benfica Lissabon, da spielt jeder in dem gleichen System wie auch später in der portugiesischen Nationalmannschaft so, ne? Und das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist ein spannendes Thema, was man auch auf den BVB projizieren kann. Dass Niko Kovac im Fünferkettensystem spielt, das gefällt beim BVB nicht jedem, ja, auch nicht in den Nachwuchs unten rein, weil das ja auch immer kurzfristig, welche Spieler habe ich, wie passe ich es an, wie habe ich Erfolg kurzfristig. Aber eine langfristige Idee ist das nicht und das wollen sie beim DFB auch reinkriegen, dass wir vielleicht mit einem 4-4-2 oder mit einem 4-3-3, mit einem, ne, dass wir wieder mit einem klaren Fußball, dass wir auch wieder klare Flügelspieler, klare Innenverteidiger rauskriegen und schulen.
Einfach
und
das eine klare im besten Idee, Fall auch.
In der Jugend anfangen, genau.
Ja.
Wie trotzdem dann die Spanier, Jesko, das ist mir zu, die Spanier sind mir so zu roboterlike. Perfekt. Die drücken auf den Knopf und alles funktioniert.
Ist zu perfekt. Also, wie das Passspiel, das war auf einem anderen Niveau als das Deutsche.
Ja, klar.
Das ist leider so. Stimmt. Das ist auch gar nichts gegen die Jungs. Die haben wirklich alles reingehauen, auch ein gutes Turnier gespielt. Otto Stange, super, super spannender Stürmer. Super spannender Stürmer, den der Herausforderer hat. Wirklich, da war ich sehr fasziniert, was der auch gegen die Spanier im 1 gegen 3, 1 gegen 4 im Strafraum noch abgezogen hat. Da können wir uns, glaube ich, tatsächlich mal auf einen, will es jetzt nicht zu hoch jubeln, aber auf einen richtig guten Stürmer für Deutschland freuen. Ja. Fand ich faszinierend.
Stimmt.
Aber gerade das Passspiel der Spanier, anderes Niveau. Und da müssen wir hin. Und ich glaube, ab der U19 macht es Sinn, eine Spielphilosophie zu implementieren, die du dann einfach durchziehst.
Absolut. Ja, schönes Schlusswort, Jesko. Würde ich sagen, wir haben alles. Aber so noch nachreichen können, ne? Durand will, Kempel und Wäthchen, die sind auch gegangen.
Ja.
Dass wir das hier nochmal der Einheitlichkeit.
Wäthchen sicherlich einer, der guck ich drauf, fand ich gut, mag ich vom Spielstil her. Cole Kempel kann ich gar nicht einschätzen. Ich bin gespannt, ob der in Elversberg zum Einsatz kommen wird oder nicht.
Ja.
Genauso wie bei Durand will.
Und Leon. Klingt jetzt aber alles sinnvoll irgendwie, ne? Duranville, Spieler, der spektakulär ist. Leon.
Sein kann.
Leon gibt das den Jungs auch immer die mögliche Plattform oder auch, ne, diesen Mut, mal was zu machen. Ja. Kempel, Elversberg kann spannend sein. Und Wäthchen. Mütschelend ist das neue Salzburg, habe ich gehört. Ja. Also, das kann schon auch passen, weil die spielen international. Tullberg. Mike Tullberg. Das kann gut zusammenpassen. Also das am Ende nicht schlecht. Der BVB, ich rechne gerade zusammen, wird für alle, wenn du die Boni für die drei, die Boni mit reinnimmst, 8, 6, 3, was haben wir dann? 17 Millionen.
17 Millionen.
Zwischen 15 und 20 Millionen, 15, 17, sowas eingenommen haben. Ist jetzt nicht die Welt, aber auch das gibt dir den möglichen Spielraum,
wieder ein bisschen was zu machen. Ist am Ende auch eine Wirtschaftsfrage, ne? Also schaue ich mir an, was hat mich die Ausbildung dieser Spieler gekostet? Was hat mich vielleicht an Transfer dieser Spieler gekostet? Was kriege ich hinten raus? Da wird ein dickes Plus stehen am Ende. Ne? Und das ist dann ja auch ein Modell, wo du halt auch mit arbeiten kannst und arbeiten musst.
Ja.
Gut.
So, Jesko.
Comeback auf Süd haben wir gut hinter uns gebracht.
Genau eine Stunde. Perfekt.
Ja, genau.
Jetzt sind wir wieder zurück, Leute. Wir freuen uns über eure Fragen.
Genau. Meldet euch. Bis dann.
Alles klar.
Viel Spaß. Ciao.
Süd, der BVB-Podcast von Sky Sport.